Wenn wir die politischen Entwicklungen und die Machtspiele der Nationen beobachten, wirkt Geschichte oft wie ein chaotisches Ringen von Menschen und Systemen. Die Bibel zeichnet jedoch ein anderes Bild. Hinter allen Reichen und Regierungen steht Gottes verborgene Leitung und zugleich eine zunehmende Konfrontation zwischen ihm und einer Menschheit, die ihre Herrschaft ohne ihn ausüben will. Das Buch Daniel verbindet dieses Weltgeschehen mit einer erstaunlichen Perspektive. Am Ende der Zeiten wird die menschliche Regierung nicht nur gegen Gott rebellieren, sondern offen gegen ihn kämpfen, und genau dann wird Christus mit seiner Braut erscheinen, um alle Machtverhältnisse umzukehren. Die menschliche Regierung als Problem in Gottes Augen. Die Bibel zeichnet die Geschichte der Reiche dieser Welt mit einem einzigen, eindrucksvollen Bild. Daniel beschreibt ein großes Standbild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Vor Gott ist dieses Bild nicht eine Galerie bewunderter Kulturen, sondern die konzentrierte Darstellung der menschlichen Regierung als Einheit, vom glänzenden Anfang bis zum zerbrechlichen Ende. Gold, Silber, Bronze und Eisen repräsentieren hintereinander folgende Weltreiche, doch Gott lässt sie zunächst gewähren, er benutzt sie sogar, um mit seinem Volk umzugehen und seine Wege zu verfolgen. Nebukadnezar und Kyros sind nicht Zufälle der Geschichte, über Kyros heißt es, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Schon darin wird deutlich, die menschliche Regierung mag groß erscheinen, aber sie steht unter einer höheren Hand. In dem großen menschlichen Bild, das im Buch Daniel beschrieben wird, war der Kopf aus Gold, die Brust und die Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße mit den Zehen teils aus Eisen und teils aus Ton. Offensichtlich stellten die Teile aus Gold, Silber, Bronze und Eisen für Gott kein Problem dar. Bei den zehn Zehen jedoch gibt es ein großes Problem, denn wenn die menschliche Regierung das Stadium der zehn Zehen erreicht, das Stadium des Antichristen und seiner zehn Könige, wird sie direkt gegen Gott kämpfen. So lehnt sich die menschliche Regierung nicht nur gegen Gott auf, erhebt den Menschen und betet Götzen an, sondern kämpft auch direkt gegen Gott. Dennoch wird in Daniels Vision sichtbar, dass die Entwicklung der Reiche auf eine Zuspitzung zuläuft. Das eigentliche Problem liegt in den Füßen und Zehen aus Eisen und Ton. Hier wird Einheit durch äußere Vermischung erzwungen, Stärke und Zerbrechlichkeit liegen eng aneinander, und genau an diesem letzten Stadium der Geschichte setzt der offene Kampf gegen Gott ein. In der Offenbarung finden wir denselben Höhepunkt wieder, diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden. Die Könige der Erde verbünden sich mit dem Antichristen, sie bündeln politische, wirtschaftliche und religiöse Macht, nicht nur um ohne Gott zu regieren, sondern um das Lamm selbst anzugreifen. So entlarvt die Schrift die menschliche Regierung als ein tief verdorbenes System, das aus der alten Schöpfung stammt, es erhebt den Menschen, ersetzt den lebendigen Gott durch Götzen und mündet schließlich in offene Feindschaft gegen Christus. Und doch bleibt es von oben begrenzt, seine Zeit ist bemessen, sein Ende vorgezeichnet. Das kann nüchtern machen und zugleich trösten, nüchtern, weil keine menschliche Ordnung neutral ist, tröstend, weil keine Macht dieser Welt das letzte Wort behält. Wer sich unter die Herrschaft Gottes stellt, steht nicht auf der Seite eines schwachen Außenseiters, sondern auf der Seite dessen, der im Verborgenen alle Reiche lenkt und sie am Ende richten wird. Aus dieser Sicht wird deutlich, wie leicht wir die Lage verkennen. Was die Welt als Fortschritt oder als unverrückbare Ordnung feiert, stellt Gott als Teil eines Körpers dar, der innerlich verfault ist und nur noch auf sein Gericht wartet. Gerade die letzte Form der menschlichen Regierung, stark in Technik und Kontrolle, schwach in Wahrheit und Gerechtigkeit, wird in besondere Konfrontation mit dem Himmel geraten. Nun ist das Ziel der Schrift nicht, uns in politische Spekulation zu treiben, sondern unsere Sicht zu reinigen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst. Wir sollen lernen, durch die glänzenden Fassaden hindurch auf die geistliche Realität zu schauen. Wenn wir erkennen, wie tief die Strukturen dieser Welt gegen Gott stehen, wird das Evangelium für uns nicht kleiner, sondern größer. Christus ist nicht nur Retter einzelner Seelen, sondern Richter und Erbe der Nationen. So wächst inmitten einer instabilen politischen Welt ein stiller Mut, wir dürfen nüchtern sehen, was ist, und zugleich hoffen auf das, was kommt. Keine Verunsicherung der Zeit, keine Verschiebung von Machtverhältnissen kann dem Plan Gottes die Richtung nehmen. Wer heute lernt, mit Christus gegen die verborgenen Mächte der Finsternis zu stehen, wird nicht von den sichtbaren Bewegungen der Geschichte überwältigt werden. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein, und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Der Blick auf die menschliche Regierung, wie die Schrift sie zeichnet, will unser Vertrauen von den wechselnden Systemen dieser Welt lösen und auf den Gott richten, der Könige einsetzt und absetzt. Je tiefer wir erkennen, wie begrenzt und gefährlich die Gottvergessenheit menschlicher Herrschaft ist, desto freier können wir in einer inneren Distanz leben, loyal und verantwortungsvoll, aber nicht gebunden. Das schenkt Ruhe in unruhigen Zeiten und macht bereit, Christus treu zu bleiben, auch wenn die sichtbare Ordnung sich zunehmend gegen ihn stellt. Christus und seine Braut im neuen Bund, vorbereitet für den Endkampf. Gott beantwortet die Rebellion der Weltreiche nicht in erster Linie mit Gegenmacht, sondern mit einer Geschichte der Liebe. In der neuen Schöpfung bereitet Christus sich eine Braut zu. Am Kreuz hat er die Sünde gerichtet, die alte Schöpfung verurteilt und im Grab hinter sich gelassen. In der Auferstehung ist er zum lebengebenden Geist geworden, um in Menschen zu wohnen und sie von innen her zu erneuern. Aus dieser inneren Wirklichkeit heraus wächst etwas, das der Welt verborgen bleibt, eine Braut, die ihm entspricht. In Offenbarung 19 heißt es, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Diese Bereitung geschieht nicht in einem Augenblick, sondern in einem langen Weg des Wachstums im Leben bis zur Reife, in dem Christus die Seinen in sein Bild umgestaltet. In der neuen Schöpfung bereitet Christus sich eine Braut, die er heiraten wird. Hätte Christus keine Braut, müsste er allein gegen den Antichristen kämpfen, denn der Antichrist hätte ein Heer, Christus aber nicht. Christus wird jedoch ein Heer haben, und dieses Heer wird seine Braut sein. Der Epheserbrief zeigt, dass die Gemeinde nicht nur die Braut Christi ist, sondern auch ein Krieger. Am Tag seiner Hochzeit wird Christus diejenige heiraten, die über Jahre hinweg den Kampf gegen den Feind Gottes geführt hat. Der Epheserbrief öffnet einen tiefen Blick in diesen Prozess. Dort ist die Gemeinde der Leib Christi, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, und zugleich die Braut, die Christus liebt und heiligt. Dasselbe Buch zeigt aber auch, dass die Gemeinde ein Krieger ist, schließlich, seid gestärkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die Braut und der Krieger sind keine zwei unterschiedlichen Gruppen, es sind dieselben Gläubigen, die Christus lieben zugeordnet sind und die im geistlichen Kampf stehen. In der verborgenen Sphäre des Glaubens ringt die Gemeinde heute gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Gerade in diesem Ringen reift ihre Liebe, klärt sich ihre Treue, wird ihre Gemeinschaft mit dem Herrn vertieft. Wenn Christus kommt, wird sichtbar, was er im Verborgenen gewirkt hat. Zuerst nimmt er die Braut zu sich und feiert mit ihr die Hochzeit des Lammes. Unmittelbar danach erscheint er mit ihr als Heer, und die Heere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, gekleidet in feiner Leinwand, weiß und rein. Die feine Leinwand sind nach demselben Kapitel die Gerechtigkeiten der Heiligen, nicht nur die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, sondern die in ihrem Leben gewirkte Gerechtigkeit, die aus der inneren Vereinigung mit ihm hervorgegangen ist. Christus kommt nicht als einsamer Held zurück, er ist umgeben von einer Braut, die durch Jahre des verborgenen Gehorsams, des Leidens und des Dienstes für den Leib Christi geformt wurde. Was heute unscheinbar in kleinen Gemeindesituationen geschieht, wird sich dann als Vorbereitung eines himmlischen Heeres erweisen. Diese Sicht kann unsere Perspektive auf das Gemeindeleben tief verändern. Wo der Alltag des Glaubens mühsam und unspektakulär erscheint, da wirkt Christus an der Reife seiner Braut. Jede Erfahrung seiner Gnade, jede Korrektur durch sein Wort, jede Versöhnung unter Geschwistern ist nicht nur persönliche Frömmigkeit, sondern Teil eines großen Weges auf die Hochzeit des Lammes hin. Der Vater der Herrlichkeit möchte uns einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der völligen Erkenntnis seiner selbst geben, damit wir den unscheinbaren Faden, den er durch unser Leben zieht, im Licht dieser Hoffnung sehen. So wird der geistliche Kampf nicht zu einer lastenden Pflicht, sondern zur Schule der Liebe. Christus formt sich eine Braut, die ihm ähnelt, und mit dieser Braut wird er die gottfeindliche Herrschaft stürzen. Wer heute in der verborgenen Treue wächst, darf wissen, kein Schritt mit dem Herrn, keine stille Entscheidung für ihn, keine Träne im Dienst an seinem Leib ist vergeblich, alles fließt ein in das Geheimnis, dass er mit seiner Braut erscheinen und sie an seinem Sieg teilnehmen lassen wird. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und lasst uns ihm die Herrlichkeit geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, dass sie in feine Leinwand gekleidet werde, hell leuchtend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und die Heere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, gekleidet in feiner Leinwand, weiß und rein. Die Erkenntnis, dass wir als Gemeinde zugleich Braut und Krieger Christi sind, lädt ein, den scheinbar gewöhnlichen Glaubensalltag mit neuen Augen zu sehen. In unscheinbaren Gebeten, im Ausharren in Prüfungen und im treuen Dienst am Leib Christi bereitet der Herr sich eine Braut, mit der er einst offen erscheinen wird. Das kann den Mut stärken, nicht auf schnelle Sichtbarkeit zu drängen, sondern auf die stillen, tiefen Prozesse zu achten, durch die Christus uns in seine Liebe, seine Reinheit und seine Standhaftigkeit hineinwächst. Der Stein, der zum Berg wird, Christus als Mittelpunkt und Erfüllung. Auf dem Höhepunkt von Nebukadnezars Traum geschieht etwas, das alle menschlichen Berechnungen sprengt. Du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Kein menschliches Projekt, kein revolutionärer Aufstand, sondern ein Stein, nicht durch Hände, ein Eingreifen Gottes selbst, beendet die lange Geschichte der Reiche. Der Stein trifft das Standbild nicht am Kopf, sondern an den Füßen, am letzten, gemischten und instabilen Stadium der menschlichen Herrschaft. Von unten her fällt die ganze Konstruktion in sich zusammen, da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Christus kommt nicht, um das politische System zu verbessern oder die bestehende Ordnung zu optimieren, sondern um sie in ihrem ganzen Zusammenhang zu richten und zu beseitigen. Nachdem Christus seine Braut genommen hat, wird er als der ohne Hände herausgehauene Stein kommen und das große menschliche Bild von den Zehen bis zum Kopf zermalmen und so die menschliche Regierung zerstören, die direkt gegen Gott kämpft. Durch dieses Zermalmen wird die ganze Erde gereinigt werden. Das Problem der menschlichen Regierung in der alten Schöpfung wird gelöst werden. Dann wird Christus von einem Stein zu einem großen Berg anwachsen, der die ganze Erde erfüllt. Auf diese Weise wird Christus die Zentralität und die Universalität in Gottes Ökonomie sein. Der Stein bezieht sich auf Christus als die Zentralität, und der Berg bezieht sich auf ihn als die Universalität. Daniel sieht weiter, wie dieser Stein seine Gestalt verändert, und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Der Stein ist Christus als der Sohn des Menschen, der vom Alten an Tagen das Reich empfängt, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Als Stein ist er die Zentralität in Gottes Ökonomie, der Punkt, an dem sich alles entscheidet, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben und der doch zum Haupt der Ecke geworden ist. Als Berg wird er zur Universalität, sein Reich bleibt nicht in einer Region oder in einem religiösen Bereich eingeschlossen, sondern erfüllt die ganze Erde. In diesem Reich gibt es keine selbstständigen Machtzentren mehr, jede Herrschaft, die gegen Gott aufstand, ist verschwunden wie Spreu aus den Sommertennen, die der Wind wegführt. Diese Zukunftsvision steht nicht isoliert neben unserem heutigen Leben. Derselbe Christus, der als Stein kommen und als Berg die Erde erfüllen wird, wohnt durch den Geist schon jetzt in den Seinen. Wo er heute in einem Herzen, in einer Familie, in einer örtlichen Gemeinde zur Mitte wird, fängt dieser kommende Berg an, sichtbar zu werden, klein, unscheinbar, aber real. Das Reich Gottes beginnt wie ein Senfkorn und wächst heran, bis es Raum gewinnt. Darum führt uns die Schrift von der großen Weltgeschichte in die innere Geschichte des Glaubens. Die Entscheidung, ob Christus unsere Zentralität ist, fällt nicht nur in dramatischen Krisen, sondern in alltäglichen Fragen. Woraus nähern wir unsere Sicherheit? Woran hängen unsere Hoffnungen? Was bestimmt unser Denken und Handeln? Danach öffnet sich ein weiter Horizont der Ermutigung. Wenn der Stein kommt, um das Bild zu zermalmen, bedeutet das nicht Untergang für diejenigen, die ihr Leben in ihm haben, es bedeutet Befreiung. Was heute als unerschütterliches System erscheint, wird vergehen, was heute schwach und verborgen wirkt, das Leben Christi in seinem Volk, wird bleiben. In einer Welt, die von immer neuen Krisen geschüttelt wird, darf die Gemeinde einen anderen Schwerpunkt kennen, sie lernt, Christus als Stein im Innern Raum zu geben, damit er in ihr fest und tragend wird, und sie rechnet damit, dass er als Berg die ganze Erde erfüllen wird. So werden Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden, die Liebe zum wiederkommenden Herrn wird zur Kraft, in kleinen Dingen treu zu sein, und die Treue im Kleinen wird zur Vorbereitung darauf, mit ihm in einem Reich zu stehen, in dem er alles in allem sein wird. Du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Ich schaute in Gesichten der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Die Vision vom Stein und vom Berg ruft dazu, unseren inneren Schwerpunkt zu verlagern, weg von der Faszination für die großen Bilder dieser Welt hin zu Christus als der unscheinbaren, aber entscheidenden Wirklichkeit. Wo er heute als Eckstein unser Denken, Fühlen und Entscheiden ordnet, hat sein kommendes Reich schon begonnen, uns zu prägen. Das kann Gelassenheit in politischen Erschütterungen schenken und zugleich eine leise, aber entschlossene Hoffnung nähren. Der, der in uns wirkt, ist derselbe, der einmal alle Reiche zermalmen und die Erde mit seiner Gegenwart erfüllen wird. Herr Jesus Christus, du Stein ohne Hände, wir beten dich an als den, der allein würdig ist, alle menschliche Herrschaft zu richten und dein Reich der Gerechtigkeit aufzurichten. Inmitten der Unruhe und Verwirrung der Nationen danken wir dir, dass du schon jetzt als lebengebender Geist in deinem Volk wirkst, uns wachsen lässt und uns zu deiner Braut formst. Stärke in uns die Gewissheit, dass keine Macht der Welt, kein Reich und kein Herrscher deiner endgültigen Herrlichkeit widerstehen kann. Lass deine Zentralität in unserem Denken, unserem Gemeindeleben und unseren Beziehungen sichtbar werden, damit dein kommendes Reich schon jetzt einen Vorgeschmack in unserem Alltag findet. Tröste alle, die unter ungerechten Strukturen leiden, und erfülle sie mit der Hoffnung, dass du bald kommen wirst, um mit deiner Braut zu herrschen und alle Tränen abzuwischen. Bewahre uns in der Treue zu dir, bis der Tag kommt, an dem wir deine Herrlichkeit schauen und deine siegreiche Liebe alles überwunden haben wird. Amen.